Das Thema der heutigen Vorlesung ist Medium und Vermittlung. Ich möchte zuerst etwas dazu sagen, welche Rolle Medien überhaupt im gesellschaftlichen Reproduktionsprozess spielen, weil zum gesellschaftlichen Reproduktionsprozess gehört natürlich auch gehören pädagogische Prozesse, gehören Prozesse der Erziehung, der Bildung, des Unterrichtes, des Lehrens und des Lernens und Medien spielen insofern nicht nur in Lernprozessen, sondern eben auch in den übergeordneten gesellschaftlichen Reproduktionsprozessen eine Rolle, auf die anfangs kurz wenigstens eingegangen werden soll. Ich will dann spezifischer auf den Begriff der Vermittlung, wie er sich vom Begriff des Mediums her auch bestimmt, eingehen. Was heißt eigentlich genau mediale Vermittlung und welche Funktionen erfüllt das Medium bei der Vermittlung? Es geht dann um einen unterschiedlichen Sprachgebrauch, der sich darauf bezieht, dass wir in der Regel von Medien im Plural sprechen, von den Medien, etwa beispielsweise den neuen Medien, aber gelegentlich auch vom Medium im Singular, also von dem Medium sprechen. Und diese beiden unterschiedlichen Sprachgebräuche, die deuten auch auf eine unterschiedliche Perspektive auf das Thema Medien bzw. Medium hin, die ich thematisieren möchte in diesem Abschnitt, sind auch für unsere Thematik insgesamt nicht ganz irrelevant. Und zum Schluss geht es noch um eine Frage, die damit zusammenhängt, dass oft ja in der öffentlichen Diskussion auch Medientechnik, wie zum Beispiel der Computer, als Medien bezeichnet werden. Ist der Computer eigentlich ein Medium in dem Sinne, wie hier jetzt der Medienbegriff entfaltet werden wird? Und wenn ja, dann in welchem Sinne? Darum soll es im letzten Abschnitt gehen. Also so viel zunächst mal zum Vorausschau. Wenn ich jetzt sage, gesellschaftlicher Reproduktionsprozess, das ist ein Wort, das Ihnen vielleicht nicht so geläufig ist. Was heißt denn Reproduktion? Es heißt, dass die Gesellschaft zumindest in der Moderne verstanden wird als ein Gebilde, das von den Menschen auch hervorgebracht wird, also produziert wird. Gesellschaft wird produziert. Ist also nicht etwas, was uns von irgendwoher sozusagen zuteil wird, wo, wie man das vielleicht vor Jahrhunderten gedacht hat und in anderen kulturellen Kontexten vielleicht auch noch überwiegend denkt, vielleicht auch in religiösen Kontexten bei uns noch denkt, dass unsere gesellschaftliche Lebensordnung zurückzuführen sei auf so etwas wie einen göttlichen Willen, der diese Ordnung so eingerichtet hat, sondern dass die Menschen selbst sich ihre gesellschaftlichen Ordnungen schaffen oder hervorbringen im geschichtlichen Prozess. Das heißt, wir leben in etwas, wenn wir sagen, wir leben in Gesellschaft, was wir zum einen vorfinden, weil es schon da ist, wenn wir hineingeboren werden, etwa, und an dem wir gleichzeitig dann aber auch durch unsere eigene Lebenstätigkeit weiter mitproduzieren. Sodass es das Gewordene dann immer wieder auch ein neu hervorgebrachtes ist. Das soll durch diesen Kreis angedeutet werden, dass sozusagen ein ständiger Rückkopplungsprozess ist, in dem gesellschaftliche Lebenspraxis aufgenommen wird von den Menschen, die sich in dieser gesellschaftlichen Ordnung vorfinden und gleichzeitig weiterentwickelt wird zu etwas anderem als der Gestalt, in der sie vorgefunden worden ist. Und diesen spiralförmigen Prozess der geschichtlichen Entwicklung von sozialer Lebensform durch soziale Praxis, den nennt man eben gesellschaftliche Reproduktion. Das ist der gesellschaftliche Reproduktionsprozess. Etwas, was da ist, wird ständig erneut reproduziert. Und in diesem Prozess spielen nun Medien auch eine Rolle. Und hier ist jetzt noch nicht von Bildungsmedien die Rede. Und was Medien genau nun sind, werden wir im folgenden Jahr noch weiter und genauer erörtern. Vorläufig genügt Ihr Vorverständnis davon, was ein Medium ist. Denn in diesem gesellschaftlichen Entwicklungsprozess werden natürlich auch Vorstellungen entwickelt davon, wie denn Gesellschaft aussehen sollte. Sowohl davon, wie Gesellschaft ist, was Gesellschaft ausmacht, was menschliches Leben ausmacht, als auch eben wie Gesellschaft gestaltet werden sollte. Sagen wir, im weitesten Sinne handelt es sich hier um Ideen, die Menschen entwickeln, und ihren Ideen geben sie Ausdruck. Und indem sie ihren Ideen Ausdruck geben, indem sie sie formulieren, ihr eine symbolische Gestalt geben, in Form von Texten beispielsweise, von Büchern, besteht die Möglichkeit, sich über diese Ideen auch sozial auszutauschen, zu streiten darüber, gemeinsam zu einer Weiterentwicklung von Ideen zu kommen und so weiter. Das heißt, Medien spielen eine Rolle bei der Darstellung von Ideen für den sozialen Diskurs über diese Ideen. Also die Verbreitung etwa des Buchdrucks hat es eben ermöglicht, dass ein sehr viel größerer Anteil der Bevölkerung unserer Gesellschaften sich an den sozialen Diskursen über die Vorstellungen, wie Gesellschaft aussehen sollte, zu beteiligen. Das ist vielleicht ein Beispiel dafür, dass Medien eine Rolle spielen im Prozess der gesellschaftlichen Reproduktion, weil sie soziale Diskurse vermitteln. Über Ideen. Nun geht es dabei ja nicht nur darum, ob man die richtige Weltsicht hat und die richtige Sicht hat auf Gesellschaft, sondern auch darum, wie diese Gesellschaft denn ausgestaltet werden soll, und zwar praktisch ausgestaltet werden soll. Wie gesellschaftliche Institutionen aussehen sollen. Zum Beispiel, wenn wir über Pädagogik sprechen, wie Bildungsprozesse organisiert werden sollen, wie Schulen aussehen sollen und so weiter und so fort. Und darüber gibt es eben eine soziale Kommunikation über diese Ideen oder Überlegungen zur Umgestaltung oder Ausgestaltung des gesellschaftlichen Lebens und der gesellschaftlichen Institutionen. Medien sind also nicht nur dazu da, Ideen zu einer Darstellungsform zu verhelfen, sondern auch dazu da, dass Menschen sich miteinander verständigen über das, was getan werden soll. Also sie sind Medien der sozialen Kommunikation in diesem Prozess. Und wenn man denn zu bestimmten Vorstellungen davon gekommen ist, wie Gesellschaft umgestaltet oder weiterentwickelt werden soll, dann muss eine Praxis, die diese Umgestaltung dann auch in Angriff nimmt, entsprechend organisiert werden. Und bei der Organisierung einer solchen verändernden Praxis spielen Medien ebenfalls wieder eine Rolle, beispielsweise Aufrufe dazu, sich einer bestimmten Weise zu engagieren, und Aufrufe, sich zu organisieren, beispielsweise ein Aufruf zur Demonstration gegen Studiengebühren wäre ein Beispiel, wo dann Flugblätter verteilt werden, wo also das Medium Flugblatt eine verändernde Praxis, zumindest der Intention nach verändernde Praxis, vermitteln soll. Und jetzt lassen sich natürlich noch sehr, sehr viel mehr Beispiele bringen dafür, wo und wie Medien den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess vermitteln. Das soll zunächst mal so einen Hintergrund darstellen, vor dem die genauere Erörterung jetzt dessen, was denn Medien sind und welche Funktionen sie haben, erfolgt im nächsten Abschnitt der heutigen Vorlesung. Dabei gehe ich zunächst mal davon aus, dass es, wenn wir von Vermittlung sprechen, darum geht, dass das Medium, und das sagt das Wort Medium ja schon, es heißt so viel wie die Mitte oder das Mittlere, dass da, wo von Mitte die Rede ist, es etwas geben muss, wovon es Mitte ist. Oder wenn vom Mittleren die Rede ist, wozwischen es sozusagen steht. Und das Grundbild, das hier angedeutet werden soll, das ist auf der einen Seite eben das menschliche Subjekt gibt. Wobei ich sage, wenn ich sage das menschliche Subjekt, meine ich damit eben gleichzeitig die vielen menschlichen Subjekte oder die Menschheit insgesamt auch. Also alles ist damit gemeint, sowohl der Einzelne als auch die vielen Einzelnen, als auch die Gesellschaft insgesamt oder die Menschheit insgesamt mit allen möglichen Untergruppierungen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Welt, die gesellschaftliche Welt, in der sie leben. Nun ist uns klar, dass die Menschen eben nicht einfach dieser Welt, in der sie leben, lediglich gegenüberstehen. Hier bin ich, da ist die Welt, sondern ich bin sozusagen ja eigentlich mittendrin und ich bin Teil dieser Welt. Insofern bezieht sich das, was rechts angedeutet werden soll in dieser Grafik als Welt, auch auf das eigene Selbst, das Teil dieser Welt ist. Es handelt sich also nicht nur um ein Verhältnis zwischen Subjekt und Welt, sondern darin ist eben auch eingeschlossen ein Verhältnis des Menschen zu sich selbst als Teil dieser Welt. So, jetzt haben wir ganz vorläufig eben nur festgehalten, wenn wir von Medium sprechen, dann ist das irgendetwas zwischen Mensch und Welt. Und die Vermittlung, um die es sich handelt, ist die Vermittlung zwischen Mensch und Welt. Welt können jetzt die Sachen sein, aus denen die Welt besteht. Diese Sachen können ursprünglicher Natur sein. Sie können gemacht sein, also sie können im Sinne der ersten Vorlesung hier in diesem Rahmen Daten sein oder Fakten sein. Es können Strukturen sein oder Sachen. Es können Prozesse sein, die sich auf einer sachlichen Ebene vollziehen, die sich aber auch auf der Ebene des Miteinanderumgehens von Menschen beziehen. Das heißt, Welt sind auch die Menschen in dieser Welt. Sind soziale Gebilde, soziale Strukturen und schließlich auch die eigene Person. Insofern ist es, kann man sagen, ein dreifaches Verhältnis, um das es hier geht. Das Verhältnis zur sachlichen Welt, das Verhältnis zur sozialen Welt und das Verhältnis zu sich selbst. Das sind sozusagen die drei Dimensionen, um die es in Vermittlungs-, in pädagogischen Vermittlungsprozessen immer geht. Und jetzt gilt es, das Medium zu betrachten. Was denn das Medium eigentlich in diesem Vermittlungsverhältnis für eine Funktion hat. Und die erste Funktion ist eigentlich eine, die sich durch das Bild zuvor schon nahegelegt hat, nämlich, dass das Medium, wenn es etwas ist, was zwischen Mensch und Welt tritt, in diesen drei Dimensionen, offensichtlich etwas Trennendes ist. Denn dadurch wird die Welt und werden die Menschen einander gegenübergestellt. Es entsteht überhaupt erst so etwas wie ein Verhältnis. Das klingt vielleicht erstmal merkwürdig banal, aber wenn wir uns überlegen, dass natürlich ja nicht nur Menschen Teil dieser Welt sind, sondern beispielsweise auch Tiere und Sachen und so weiter, dann kann man sagen, das, was hier jetzt durch diese Funktionsbestimmung Medien trennen, angesprochen ist, ist etwas, was für die anderen Entitäten, die Teil dieser Welt sind, so nicht gilt. Sie sind und bleiben Teil von Welt, aber sie treten sozusagen dieser Welt nicht gegenüber. Sie treten nicht in ein Verhältnis zur Welt. Sie entwickeln kein Verhältnis zur Welt, weil sie dieses Gegenüberstellen, hier bin ich und dort ist diese Welt, nicht vollziehen können. Wir können das aber vollziehen und wir können es eben deswegen vollziehen, weil wir Medien haben. Und wenn ich jetzt hier von Medium spreche, dann können wir natürlich, müssen wir von etwas Ursprünglicherem sprechen, erstmal, weil es sich ja hier sozusagen um eine menschliche um ein menschliches Grundverhältnis handelt, müssen wir von etwas Ursprünglicherem sprechen, als wenn wir über Bücher oder Fernsehen oder Computer sprechen. Nämlich, dass wir uns Vorstellungen, dass Menschen sich Vorstellungen machen können, dass Menschen sich Bilder machen können von der Welt, dass sie eine geistige Repräsentanz oder sagen wir allgemeiner eine psychische, eine innere Repräsentanz entwickeln können von der Welt, auf die sie sich beziehen, aber diese oder über die sie sich auf Welt beziehen. Das heißt, wenn wir als Menschen uns zur Welt in ein Verhältnis setzen, dann ist dies nie einfach nur, dass wir ganz unmittelbar zu der Welt, wie sie uns materiell, physisch berührt und in Anspruch nimmt, verhalten, sondern verhalten wir uns immer auch über unsere Vorstellung von Welt zur Welt. Das heißt, die Vorstellung von Welt, ein Bild von Welt tritt dazwischen und dieses Dazwischentreten, wann immer das beginnt beim sich entwickelnden Menschen oder Kind, bedeutet den Anfang des bewussten Verhältnisses zur Welt und damit könnte man vielleicht sagen, die Realisierung der Potentialität zum Menschsein, die also mit dieser Trennung verbunden ist. Das heißt, das ursprüngliche Medium ist die innere, die psychische Repräsentanz von Welt, wie immer die aussieht. Das kann ein gespeichertes, also erinnertes Gefühl sein, das kann ein Bild sein, das kann vielleicht die Erinnerung an einen Geruch sein, jedenfalls etwas, was in der Psyche angesiedelt ist, also im Inneren des Menschen angesiedelt ist und stellvertretend sozusagen steht für etwas, das es außerhalb des Menschen eben gibt und was er auf der Ebene seiner materiellen, physischen Existenz zuvor erfahren hat. Medien trennen bedeutet jetzt also, dass wir nicht einfach nur eins sind mit Welt, sondern dass wir von der Welt getrennt uns auch erfahren und empfinden können und uns insofern zur Welt verhalten können oder in ein Verhältnis zur Welt treten können. So gesehen haben also Medien eine ganz, ganz basale anthropologische Funktion, also den Menschen ausmachende oder menschliche Existenzweise ausmachende Funktion. Und das bleibt dann natürlich auch bei den entwickelteren Formen so, dass sie in dem Sinne sozusagen einen Abstand schaffen, eine Trennung schaffen zwischen dem Menschen und seiner Welt. Er tritt ihr gegenüber und es gibt ein Subjekt auf der einen Seite und ein Objekt auf der anderen Seite. Aber Medien verbinden auch. Also sie trennen nicht einfach nur, sondern gleichzeitig ist in ihnen ja auch etwas enthalten. Wenn ich also jetzt beispielsweise das psychische Vorstellungsbild nehme, beispielsweise bei einem kleinen Kind von seiner Mutter, das also ein Bild von seiner Mutter entwickelt. Die Mutter ist Welt. Für ein ganz kleines Kind ist es überhaupt die Welt schlechthin. Es entwickelt also ein Vorstellungsbild von seiner Mutter, auf das es sich beziehen kann, auch wenn die Mutter nicht da ist. Insofern helfen ja diese Vorstellungsbilder auch, eine Beziehung zur Mutter aufrechtzuerhalten, selbst wenn die Mutter nicht da ist. Das heißt, obwohl es eine Trennung gibt, jetzt eine reale, physische, nicht durch das Medium bewirkte Trennung von Mutter und Welt, die Mutter ist beispielsweise einkaufen gegangen, das Kind ist alleine zu Hause geblieben, kann das Kind zur Mutter in eine Beziehung treten. Eine Beziehung treten, es kann zu seiner Mutter sprechen, es kann Wünsche an seine Mutter richten, obwohl sie nicht da ist, weil es sie an die innere Repräsentanz der Mutter richten kann. Insofern bedeutet das Medium eben nicht nur Trennung, dass wenn ich mich auf mein Inneres, wenn das Kind sich auf die innere Repräsentanz der Mutter bezieht, es sich eben gerade nicht auf die Mutter bezieht, sondern nur auf diese innere Repräsentanz. Gleichzeitig bezieht es sich aber eben auch, obwohl vielleicht die Mutter gar nicht da ist, vielleicht schon gestorben ist oder lange weg ist oder wie auch immer, kann es sich auf die Mutter beziehen, weil es eine innere Repräsentanz der Mutter hat. Und wenn die Mutter nur mal vorübergehend einkaufen gegangen ist, dann ist das auch ein ganz wesentliches Moment dessen, dass das Kind eben in Erwartung dessen, dass die Mutter wieder zurückkommt, sein kann und insofern die Trennung auch aushalten kann und überstehen kann, ohne in Verzweiflung zu geraten. Und wenn die Mutter dann wiederkommt, kann aufgrund dieser Funktion des Mediums die Verbindung zur Mutter fortbestehen und auch weiterhin gelebt werden. Also Medien haben auch eine verbindende Funktion. Diese Verbindung bezieht sich auch darauf, dass im Medium von beiden Seiten ja sozusagen etwas enthalten ist. Medien enthalten etwas vom Subjekt und Medien enthalten etwas vom Objekt, das in ihnen repräsentiert wird. Das ist mit dem Satz ausgedrückt, Medien symbolisieren. Das erste ist, und das ist uns, denke ich mal, klar, wenn ein Kind beispielsweise eben ein Vorstellungsbild von seiner Mutter hat, dann repräsentiert dieses Vorstellungsbild die Mutter. Insofern ist die Mutter sozusagen in dem Vorstellungsbild zum Symbol geworden. Sie hat eine symbolische Gestalt erhalten, auf die sich das Kind beziehen kann. Aber in dieser symbolischen Vorstellung ist nicht nur sozusagen die Mutter repräsentiert, sondern zugleich ist auch die Beziehung des Kindes auf die Mutter darin repräsentiert. Das heißt eben, dass auch, was das Kind bezogen auf die Mutter beispielsweise an Wünschen, an Sehnsüchten, an Ängsten, an Erfahrungen gemacht hat und was sozusagen der Anteil des Kindes seiner Sicht auf die Mutter und seiner Bedürfnisse, die es der Mutter gegenüber hat, beinhaltet. Also das innere Vorstellungsbild der Mutter ist nicht nur sozusagen eine Reproduktion dessen, was die Mutter real wirklich ist, sondern es ist auch ein symbolischer Ausdruck dessen, wie das Kind sich die Mutter eben denkt, wenn es schon denken kann, wünscht, ja, ausgestaltet sozusagen, zur symbolischen Repräsentanz ausgestaltet. Wenn man das jetzt auf ein entwickelteres Medium beziehen, beispielsweise auf das, was wir ja früher in dieser Vorlesung schon thematisiert haben, auf eine Computersimulation beispielsweise eines realen Prozesses oder eines Ausschnittes von Realität. Wir hatten das Beispiel des Flugsimulators, glaube ich, schon mal angesprochen. Wenn wir, sagen wir mal, eine Simulation nehmen, in der gesellschaftliche Prozesse simuliert werden sollen, was weiß ich, eine Kommune etwa simuliert wird, dann ist eine solche Simulation von den sozialen Beziehungen, von den Funktionen und Prozessen in einer Kommune, den sozialen Funktionen und Prozessen in einer Kommune, nicht einfach nur ein Abbild, darüber hatten wir ja schon gesprochen, nicht nur einfach ein Abbild einer realen Kommune, sondern enthält immer auch Vorstellungen davon, wie idealerweise eine Kommune funktioniert. Und das, was mit dem idealerweise angesprochen ist, geht immer über das real Existierende hinaus, weil es auch so etwas wie ein Sein-Sollen mit beinhaltet, was eben nicht einfach nur gegeben ist, sondern was möglicherweise überhaupt erst herzustellen ist. Also das Beispiel, was wir auch hatten, war der Waschvorgang, die Simulation eines Waschvorgangs in einem Computerprogramm, was ja immer auch einschloss, dass hier nicht nur reale Waschprozesse einfach abgebildet werden, insofern sich also nicht nur Welt, nämlich die Welt des Waschens, repräsentiert im Medium der Simulation, sondern gleichzeitig auch Vorstellungen davon, wie Waschen idealerweise sich vollziehen sollte als funktionell optimierter Vorgang, also Vorstellung des Subjektes vom richtigen Waschen, vom optimalen Waschen sich darin repräsentieren. Medien müssen natürlich nicht immer nur, die Simulation ist insofern kein allgemeingültiges Beispiel, müssen natürlich nicht immer nur optimierte Vorstellungen vom Gegenstandsbereich beinhalten, sondern sie können auch Negativbilder beinhalten. Also wir haben vielleicht bestimmte Vorstellungen davon, wie, was weiß ich, türkischstämmige Jugendliche sich verhalten. Ne? Wir haben ein Bild davon, das ist durch Medien vermittelt, aber dieses von durch Medien vermittelte Bild ist gleichzeitig auch in dem eines, das wir selbst schaffen in uns. Also wir schaffen ja auch unser eigenes Medium jeweils, unsere eigene Vorstellung von dem, worum es sich dabei handelt. Das heißt, und da können Ängste drin eine Rolle spielen. Ängste, die vielleicht spezifisch meine persönlichen Ängste sind, weil ich auf der Ebene vielleicht schon mal Erfahrungen gemacht habe, die mich sehr verunsichert haben. Und wenn das Erfahrungen sind, die ich jetzt projiziere auf diese gesellschaftliche Gruppierung, dann ist mein Bild sehr, sehr stark von solchen Ängsten geprägt. Das wird ja bewusst auch zum Teil so eingesetzt. An Ängste wird ja auch appelliert. damit Vorstellungsbilder entstehen, auf die sich dann wiederum andere politische Akteure etwa beziehen können. Wir haben ja im Moment ganz aktuell eben diese Diskussion, ne, um Jugendliche, vor denen man Angst haben muss. Ja. Angeblich ist das ein sich einlassen auf vorhandene Ängste. Das ist im gewissen Sinne natürlich richtig, nur die Kopplung dieser vorhandenen Ängste mit einer ganz bestimmten gesellschaftlichen Gruppierung, die wird durchaus produziert, die wird erzeugt, und insofern werden mediale Repräsentationsformen erzeugt, in denen sowohl Subjektives als auch Objektives drin enthalten ist. Das heißt, es gibt einen sachlichen Gehalt, es gibt tatsächlich türkische Jugendliche und es gibt natürlich auch tatsächlich straffällig werdende und gewalttätig werdende, und es gibt auf der anderen Seite eben auch Ängste, solche Opfer von Gewalt zu werden. Und wenn dies zusammenkommt im Medium, dann kann man daran eben sehen, dass Medien beides symbolisieren. Wobei Symbolisierung nie heißt, adäquat abbilden. Sie bilden in irgendeiner Weise ein Stück Realität ab, aber sie bilden darin gleichzeitig eben auch ein Stück Subjektivität ab. Und nur indem sie beides tun, sind sie Symbole. Symbole sind immer, beinhalten immer dies beides. Das soll durch diese Grafik angedeutet werden, dass Medien eben symbolisieren. Also innere, dem Menschen eigene, dem Subjekt eigene Bedürfnisse, Ängste, Sehnsüchte mit hineinprojizieren in das Bild von Welt. Eine weitere Funktion, die Medien haben, ist, dass Medien transzendieren. Ich hatte das vorhin schon angesprochen, indem ich gesagt habe, und insofern schließt das an die vorherige Funktion des Symbolisierens auch an, dass in der medialen Repräsentanz von Welt auch immer subjektive Vorstellungen von dieser Welt oder Projektionen auf diese Welt festgehalten werden, eben mit zum Ausdruck kommen. Bezogen auf das Beispiel des Waschvorgangs war damit auch verbunden eine Vorstellung davon, die Simulation war insofern für diese Form, für diese Funktion von Medien durchaus ein angemessenes Beispiel, dass sie die Realität zu transzendieren hat, die Realität hin zu einer besseren zu gestalten. Transzendieren heißt nicht unbedingt hin zum Besseren, aber hin zum Anderen. Das heißt, im Medium wird die Welt nicht einfach und soll die Welt nicht einfach so, wie sie ist, nochmal verdoppelt werden, dann bräuchte man kein Medium. Dafür braucht man kein Medium. Die Welt ist, wie sie ist. Wenn sie nichts anderes sein soll, als was sie ist, brauchen wir kein Medium dafür. Und deswegen, weil andere Lebewesen einfach nur Teil von Welt sind, wie sie ist, und darin halt auch nur sind, wie sie sind. Deswegen brauchen andere Lebewesen kein Medium, um in ein Verhältnis zur Welt zu treten. Aber wir oder Menschen brauchen Medien, um in ein Verhältnis zur Welt zu treten, in dem Welt eben nicht einfach nur genommen wird als das, was sie ist, das auch. Also Medien helfen uns ein Verhältnis zur Welt zu entwickeln, wie sie ist. Das ist die abbildende Funktion des Mediums. Aber im Sinne der projektiven Simulation, wenn Sie sich daran erinnern, als wir über Simulationen auch gesprochen haben, im Sinne der projektiven Simulation sollen Medien auch etwas über die Realität, die sie abbilden, hinausweisendes aufzeigen. Ganz klar ist das natürlich in einer programmatischen Schrift. Wenn wir eine programmatische Schrift uns vorstellen, dann steht eben in einer programmatischen Schrift, beispielsweise in einem Parteiprogramm als Beispiel für ein solches Medium, steht nicht nur drin, wie die Welt ist, sondern auch, wie sie umgestaltet werden soll. Also inwiefern wir über die bestehende Welt hinausgehen wollen, sollen. Aber wenn wir etwa einen Liebesroman lesen, einen Roman, in dem ein Liebesverhältnis dargestellt wird, dann wird in einem solchen Roman, obwohl er nicht programmatischen Charakter hat, wird über Liebe gesprochen als ein Verhältnis, in das Menschen eintreten können zu anderen Menschen oder zur Welt oder zu sich selbst, das auch einen nach vorne weisenden Charakter sozusagen hat, insofern sich damit Sehnsüchte nach einer, man könnte vielleicht sagen, liebevolleren Welt oder nach der Möglichkeit von liebevollen Beziehungen zwischen Menschen symbolisieren, Ausdruck verleihen. Also Medien transzendieren das, was sie darstellen, insofern sie dies, was sie darstellen, nicht einfach verdoppeln, sondern ein Bild davon entwerfen, das hinausweist über die je bestehende Gestalt von Welt. Das kann auch bezogen auf unser eigenes, auf unser Selbstbild der Fall sein, dass wir natürlich auf der einen Seite sicherlich versuchen werden, ein möglichst realistisches Selbstbild zu entwickeln, also nicht blind zu sein für die eigenen Schwächen und Fehler, die wir haben, aber wir entwickeln auch ein Bild, an dem wir uns orientieren, ein Bild von uns selbst, an dem wir orientieren, im Hinblick darauf, so wollen wir eigentlich sein. Und wir versuchen diesem Ich-Ideal, diesem Bild, das wir von uns haben, zu entsprechen. Und diese Möglichkeit, ein Ich-Ideal zu entwickeln, ein Ideal vom Waschvorgang zu entwickeln, ein Ideal von sozialer Beziehung zu entwickeln oder was auch immer, von Transportmitteln zu entwickeln. Also das müssen ja nicht alles angesiedelte Dinge sein, um die es sich dabei handelt. Es kann sich auch um alltägliche Verrichtungen oder alltägliche Gegenstände handeln, die wir zu transzendieren versuchen. Dafür, für diese eröffnete Perspektivität über das Seiende hinaus, hin zu dem, was wir wollen, bieten Medien eben die Möglichkeit. Medien transzendieren. Die nächste Bestimmung ist die, dass Medien intervenieren. Also zunächst mal kann man ja sagen, finden wir uns als Teil von Welt einfach vor. Das Bild, was ich am Anfang gezeigt hatte, ist eines, in dem schon etwas passiert ist, wo das Medium sozusagen schon da ist und schon das Subjekt und seine Welt auf Abstand gebracht hat. Aber damit dies überhaupt geschehen kann, muss das Medium eben schon auch die Funktion ausüben, sozusagen diese Trennung überhaupt erst herzustellen. Das heißt, intervenierend oder trennend in etwas einzutreten, was zunächst mal in Einheit sich miteinander befindet. Und insofern bringen Medien dann sozusagen auch auf Abstand und schaffen einen Raum dazwischen. Einen Raum zwischen Subjekt und Welt. Also über diesen Abstand hatte ich ja vorher noch nicht gesprochen. Ich hatte von der Trennung gesprochen und davon, dass durch diese Trennung ein Verhältnis möglich ist. Wenn ich jetzt hier von der Intervention spreche, dann betone ich sozusagen nochmal die Perspektive, dass durch diese Trennung auch etwas Neues entsteht in der Mitte dazwischen. Eben ein Zwischenraum, der vom Medium eingenommen wird. Das Medium drängt sich sozusagen zwischen Mensch und Welt und schafft damit einen dritten Raum zwischen Mensch und Welt. Und in diesem dritten Raum kann nun selbst etwas geschehen. Also nicht nur auf der Seite des Subjektes, in seiner Psyche, in seiner Vorstellung entsteht etwas oder passiert etwas, nicht nur gegenüber, auf der Seite der Realität passiert etwas, sondern in einem gewissen Sinne auch dazwischen. Ich habe hier den Begriff des potenziellen Raumes eingeführt. Das ist ein Begriff, der auf den englischen Psychoanalytiker und Kinderarzt Winnicott zurückgeht, für den der potenzielle Raum ist, ein Raum ist, der, also wir dürfen uns jetzt nicht vorstellen, dass dies in irgendeiner Weise ein realer Raum ist, wie, was weiß ich, das Kinderzimmer ein realer Raum ist oder die Schule ein reales Gebäude mit realen Räumen ist, sondern dies ist ein, er selber sagt, hypothetischer Raum, also einen Raum, den wir annehmen müssen, annehmen können und annehmen müssen. Ein Raum zwischen der innerpsychischen Realität und der äußeren Realität. Ein Raum, in dem aber gleichzeitig innerpsychische Realität und äußere Realität sich begegnen. Also wenn die innerpsychische Realität etwa meine Sehnsüchte sind. Das, was ich selber an Kräften, an Fähigkeiten mitbringe. Auch an Entwicklungsimpulsen mitbringe in diese Welt. Und auf der anderen Seite eben diese Welt, die unabhängig von meiner Existenz eben einfach ist, wie sie ist. Dann bedeutet potenzieller Raum, dass etwas von dem, was die innerpsychische Realität eines Menschen ausmacht, seine Fantasien, seine Hoffnungen, seine Träume, eingeht in diesen Raum und dort auf Elemente von Realität stößt, die nun sozusagen nutzbar gemacht werden für die eigenen Fantasien. Dieses Nutzbarmachen für diejenigen von Ihnen, die an der Vorlesung über Psychoanalyse und Pädagogik im vergangenen Semester teilgenommen haben oder in diesem Semester an der Einführung in die Pädagogik teilnehmen, ist das jetzt eine Wiederholung. Das Beispiel, das ich da immer gerne anführe, um zu erläutern, was potenzieller Raum ist, ist das einer Küche und eines Kochtopfs. Dieses Symbol für Welt, hier rechts in dieser Grafik, da können Sie sich jetzt mal eine Küche vorstellen. Und in dieser Küche gibt es einen Kochtopf und einen Kochlöffel. Ein Kochtopf ist zum Kochen da und der Kochlöffel ist zum Kochen da und die Küche ist auch zum Kochen da. Das ist sozusagen die äußere Realität, die ein Kind beispielsweise, das in einer Wohnung lebt, deren Teil diese Küche ist, vorfindet. Das Kind hat nun eine eigene innere Realität, eine psychische eigene innere Realität und diese eigene innere Realität besteht darin, dass dieses Kind beispielsweise auf einem Straßenfest Trommler erlebt hat, und auf einmal in sich entdeckt hat, das ungeheure Bedürfnis, selbst auch Trommler zu sein. Also das Kind ist ein potenzieller Trommler. Das ist, sagen wir mal, die linke Seite dieser Grafik. Diese Potenzialität ist in dem Kind zunächst mal eingeschlossen. Damit sie Wirklichkeit werden kann, muss es in dieser Welt irgendwie eine Möglichkeit finden, seine Berufung zum Trommler sein, auch leben zu können. Jetzt kommt es also in die Küche und in der Küche findet es den Kochtopf und den Kochlöffel. Das Realitätsprinzip sagt nun Folgendes. Das Realitätsprinzip sagt, ein Kochtopf ist ein Kochtopf. Und das heißt, damit wird gekocht und sonst nichts. Das gleiche gilt für den Löffel, das gleiche gilt für die Küche. Das hat alles seine feste Bestimmung und daran lässt sich nicht rütteln. Und wenn das Kind jetzt kommt in die Küche und die Mutter achtet darauf, dass das Realitätsprinzip auch akzeptiert wird von dem Kind, dann bedeutet es so viel, dass es darauf achtet, dass das Kind mit dem Kochtopf nichts tut, was dieser Funktionsbestimmung des Kochtopfs in seiner Realität entspricht. Das Kind wird aber jetzt möglicherweise im Kochtopf eine Potenzialität sehen, nämlich dass dieser Kochtopf eine potenzielle Trommel ist und dass er insofern aufgrund seiner Eigenschaften, die er als Kochtopf hat, etwas entbirgt, was das Realitätsprinzip ihm zunächst mal nicht eröffnet und auch nicht erlaubt, nämlich das Ding auf den Kopf zu stellen, den Kochlöffel ebenfalls umzufunktionieren und die innere Berufung zum Trommler sein zu leben. Dabei kann der Kochtopf seine Funktionsfähigkeit als Kochtopf durchaus verlieren. Das heißt, die Realität kann kaputt gehen, sozusagen, dabei. Also es steht einiges auf dem Spiel bei diesem Prozess der Begegnung von innerer Potenzialität und äußerer Realität. Wenn jetzt die Mutter auf dem Realitätsprinzip beharrt, wird sie verhindern, dass das Kind auf dem Kochtopf trommelt, damit der Kochtopf Kochtopf bleibt, die Realität also unangetastet bleibt. Wenn die Mutter vielleicht nicht da ist und das Kind hemmungslos drauf los agieren kann, wird nachher die Küche keine Küche mehr sein. Je nachdem, wie groß das Kind ist und wie stark das Kind ist und wie stark seine Impulse sind, wird das also zu mehr oder weniger großen Zerstörungen von häuslichen Einrichtungen führen können, wenn das Kind lebt, was es in sich als Berufung empfindet. Das wären sozusagen die beiden Extreme. Das Kind lässt sich nicht auf die Realität ein, sondern bezieht die Realität vollständig auf seine eigene, jetzt sozusagen als Omnipotenz gelebte, ich darf alles, ich kann alles, als Omnipotenz gelebte innere Berufung. Da bleibt von der Realität nichts übrig. Die Realität hat sozusagen vollständig ihr Eigenrecht verloren. Und auf der anderen Seite könnte man eben sagen, wenn das Realitätsprinzip erbarmungslos durchgesetzt wird, dann bleibt nichts von der inneren Potenzialität des Kindes und von seiner inneren Berufung übrig, von seiner Kreativität, von dem, was es vielleicht an Bereicherndes in diese Welt einbringen könnte. Es wird nur noch zu einem funktionierenden Rädchen im Getriebe eben der Realität, wie sie existiert. Es würde sich nichts weiterentwickeln. Die Welt würde sozusagen ständig in sich kreisen, weil sie immer nur so wie sie ist reproduziert würde. Das heißt, wenn diese Welt sich weiterentwickeln können soll, bedarf sie der Potenzialität der Kinder, der Kreativität der Kinder, die in diese Welt neu hineinkommen. Und die Kinder brauchen Raum dafür. Raum, in dem sie eben ihre Kreativität mit der existierenden Realität so vermitteln können, dass die Realität dies aushalten kann, ohne zugrunde zu gehen, und gleichzeitig das Kind sich so weit ausleben kann, seine Begabung so weit entfalten kann, dass es eben auch als kreatives Wesen nicht abstirbt oder abgetötet wird. Das bedarf eines Entgegenkommens seitens der Realität. Die Realität muss bereit sein, dem Kind Raum zu geben, und es bedarf des Mutes, diesen Raum auch in Anspruch zu nehmen und gleichzeitig auch der Bereitschaft, sich an dem zu orientieren, was die Welt denn zulässt auf der Seite des Kindes, also auch einer gewissen Kompromissfähigkeit auf Seiten des Kindes, um das Realität werden zu lassen. So, das wäre sozusagen jetzt das Urbild dessen, was den potenziellen Raum ausmacht, in aller Verkürzung dargestellt. Und das kann man jetzt sozusagen auf die Funktion des Mediums beziehen, dass hier im Bereich des Mediums ebenfalls ein Raum entsteht, ein Raum, in dem Medien entwickelt werden, die sowohl die innere Kreativität des Subjektes zum Ausdruck bringen, ihr sozusagen zur Verwirklichung verhelfen können, als auch Elemente der Realität aufnehmen, wie sie ist. Aber wenn von Elementen der Realität die Rede ist, dann bedeutet dies auch immer, dass dabei ein Blick auf die Realität eröffnet wird, der nicht nur die Realität erfasst, wie sie ist, sondern auch, wie sie sein könnte. Also auch die Potenzialität, die über sich selbst hinausweisende Potenzialität von Welt beinhaltet. Also das Beispiel des Kochtopfes, das Medium ermöglicht dieser Zwischenraum, den das Medium schafft, ermöglicht einen Blick auf den Kochtopf, indem er seine Potenzialität als Trommel sozusagen offenbart. Die Umkehrperspektive, die natürlich genauso wichtig ist, aus pädagogischer Sicht genauso wichtig ist, ist die, dass indem die Potenzialität des Kochtopfes als Trommel entdeckt wird, gleichzeitig auch die Potenzialität des Kindes als Trommler zur Entdeckung kommen kann. Denn wenn keine Kochtöpfe da sind, die man zu Trommeln machen kann, oder andere Gegenstände, Vasen oder sonst was, also irgendetwas in der Realität da ist, was sich zur Trommel gestalten lässt, dann kann auch der Trommler sich als Trommler nicht entdecken. Beides gehört gehört aufeinander bezogen im potenziellen Raum, sodass es sozusagen eine wechselseitige Erschließung von subjektiven und objektiven Potenzialen ist, die sich da vollzieht. Also das wäre die Intervenierungsfunktion von Medien, dass sie Abstand schaffen und in diesem Abstand einen Raum schaffen, in dem kreative Weiterentwicklung möglich wird. Winnicott hat dies Spiel genannt. Das Spiel mit der Welt, das Spiel mit der Realität als ein entscheidendes Entwicklungsmoment für Kultur aus gesellschaftlicher Sicht, aber auch für ein kreatives Leben auf der individuellen Ebene. Ja, dass Medien distanzieren, hängt sehr eng zusammen mit dem, was am Anfang angesprochen worden ist, als das Medien trennen, was auch enthalten ist in dem auf Abstand halten mit dem Zwischenraum. Nur dass da, wo wir vom potenziellen Raum sprechen, damit gleichzeitig auch die Verbindungsfunktion verbunden ist, aber in einer spezifischen Weise. Nicht nur, dass sich überhaupt Menschen über Medien auf Welt beziehen, sondern dass sie sich eben in einer kreativen Weise durch Medien auf Welt beziehen können. Das heißt, in einer weltverändernden Weise. Das, was hier angesprochen ist, ist etwas anderes. Nämlich, dass Medien auch so etwas wie eine Verweigerung gegenüber Welt ermöglichen. Ein In-Distanz-Treten, das, sagen wir mal, so etwas wie auf Distanz bleiben wollen auch beinhaltet. Sie werden sich vielleicht erinnern an die Funktion von Simulationen, wo Simulationen als fiktive Simulationen der Typus der fiktiven Simulation angesprochen worden ist, der nicht die Funktion hat, Realität abzubilden, auch nicht die Funktion hatte, Realität vorzubilden, sondern eine Welt zu schaffen, eine fiktive Welt, eine virtuelle Welt zu schaffen, jenseits von Wirklichkeit. Eine Welt also, in der es nicht darum geht, ein Verhältnis zur Realität zu entwickeln, sondern einen Raum zu schaffen, in dem man auf Abstand zur Welt bleiben kann. Und Spielewelten, etwa virtuelle Welten, wären ein solcher Raum, in dem man auf Abstand zur Welt bleiben kann und die gerade daraus, dass man in ihnen auf Abstand zur Welt bleiben kann, ihre besondere Attraktivität auch gewinnen. Ich glaube, das ist auch schon mal angesprochen worden, dass dann, wenn Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene im Grunde genommen es die Hoffnung aufgegeben haben, dass sie noch ein kreatives, also sie erfüllendes, befriedigendes Leben in der Wirklichkeit führen können, dass dann natürlich die Attraktivität von solchen Welten, von virtuellen Welten, besonders groß sein kann, bis hin dazu, dass das eigentliche Leben sozusagen aus subjektiver Sicht dann nur noch in solchen virtuellen Welten stattfindet, was dann als Spielsucht, als Internetsucht sich darstellen oder manifestieren kann. Ein sich ausbreitendes Phänomen, wie man weiß. Das Problem dabei sind allerdings nicht die Medien. Die Medien schaffen nicht diese Problematik, sondern sie verleihen nur dieser Problematik einen möglichen Ausdruck. Die eigentliche Problematik ist die der Mangel an Attraktivität der wirklichen Welt, wenn eben diese wirkliche Welt keine Möglichkeiten des kreativen Lebens zulässt für bestimmte Personen. Dann bleibt eben nur die Flucht vor dieser Welt. In einem gewissen Sinne gehört dies aber, Abstand zu nehmen von der Wirklichkeit, und zwar nicht nur vorübergehenden, um dann wieder zurückzukehren, sondern Abstand zu schaffen zur wirklichen Welt, um sozusagen auch eine bleibende Sphäre, die auf Abstand bleibt, zu schaffen zur menschlichen Kultur überhaupt. Also es hat schon immer menschliche Kultur auch mitcharakterisiert, dass Traumwelten erzeugt worden sind, die einfach ohne den Anspruch zu erheben, das sind jetzt Pläne oder Programmatiken für die Verbesserung von Welt, eine bessere Welt als denkbare, aber vielleicht niemals realisierbare, zumindest im Medium entstehen lassen können. Insofern ist also die Funktion des Distanzierens nicht einfach nur etwas Negatives, als das insbesondere Pädagogen es ja gerne denunzieren, wenn Kinder spielen. Einer der größten Horrorvorstellungen von Pädagogen bezogen auf neue Medien oder Computer in der Schule, dass die dann ja nur spielen. Es ist schon klar, dass die Sorge in dem Sinne berechtigt ist, dass es natürlich in der Schule ja auch darum geht, dass die da ihren gesellschaftlichen Auftrag erfüllen, das heißt ihre Unterrichtsinhalte vermittelt bekommen und dass es schon ein Problem ist, wenn die Kinder nur spielen. Aber da klingt ja mehr mit, als nur, dass die Zeit dann, wenn die Kinder spielen, abgeht von der Lernzeit, sondern da drin spielt eben auch durchaus immer mit, dass das Spielen eine Tätigkeit ist, die eher als wertlos, als pädagogisch wertlos betrachtet wird. Und pädagogisch wertvoll ist sie nur dann, wenn das Spiel eine nützliche Funktion, aus pädagogischer Sicht nützliche Funktion hat. Und dann bekommen solche Spiele sozusagen das Etikett pädagogisch wertvoll, was sie dann aus Kindersicht oft eher entwertet. Weil man, wenn man als Kind spitz kriegt, dass man spielen darf, weil dabei was anderes rauskommen soll, was mit Spielen nichts zu tun hat, dann fühlt man sich ja schon eher ein bisschen ausgetrickst. Und man spürt die Absicht und ist verstimmt, ne? Wie man so schön sagt. Und so geht es dann auch Kindern. Und ich finde das auch richtig, dass es Kindern so geht. Das ist mir auch so gegangen. Pädagogisch wertvolle Spiele sagen eigentlich so viel wie, dass das Spiel an sich nicht wertvoll ist, sondern nur, wenn es eine bestimmte Funktion erfüllt, wertvoll ist. Ich finde sehr interessant, eben deswegen gerade die Spieltheorie von Winnicott mit dem potenziellen Raum, die also dem Spiel an sich einen großen Wert zumisst für die Entwicklung von Kindern und auch von menschlicher Kultur, ohne dass damit verbunden ist der Anspruch, so, und das muss jetzt für irgendetwas Reales, was weiß ich, Erfüllung von Leistungsanforderungen in der Schule nützlich sein, das gespielt wird. Also die Distanzierungsfunktion ist etwas, was seinen eigenen Wert haben kann. Negativ wird es dann bezeichnet als Flucht vor der Realität. Die flüchten dann in virtuelle Welten. Früher sind sie dann eben ins Theater, das diese virtuellen Welten repräsentiert hat, geflüchtet oder eben in poetische Welten, Gedankenwelten haben sich die Menschen geflüchtet. Irgendwie brauchen Menschen offensichtlich angesichts dessen, dass das Leben und unsere Welt eben nur beschränkt schön ist, die Möglichkeit, eine schönere, eine bessere Welt zumindest medial hervorzubringen, in die man sich dann begeben kann. Die Funktion, einen Zwischenraum zu schaffen, die Funktion des Mediums, einen Zwischenraum zu schaffen, heißt immer auch, dass ein Zwischenzeitraum geschaffen wird. Nehmen wir mal das ganz banale Beispiel, dass ich mir ein Buch zur Hand nehme. Ich trete, wenn ich ein Buch zur Hand nehme, zunächst mal sozusagen aus meinem Alltagsleben heraus. In dem Buch mag von meinem Alltagsleben die Rede sein. Vielleicht finde ich es deswegen interessant, dieses Buch, weil es von meinem Alltagsleben etwas sagt. Aber indem ich das Buch lese, auch wenn es ein Buch ist, in dem von meinem Alltagsleben die Rede ist, trete ich zunächst mal aus meinem Alltagsleben heraus und nehme eine neue Art von Beziehung zu meinem Alltagsleben auf, die eben über dieses Medium des Buches, das ich zur Hand nehme, vermittelt ist. Es entsteht ein Zwischenraum zwischen mir und meinem Alltagsleben. Und indem ich das Buch lese, passiert etwas in mir. Meine Vorstellungen von meinem Alltagsleben verändern sich. Das Buch sagt mir nicht unmittelbar, wie ich mein Leben umgestalten soll. Solche Bücher gibt es natürlich auch. Aber ich unterstelle jetzt mal ein anderes Buch, in dem mir nicht gesagt wird, also es kein Ratgeber ist, was ich zu tun habe, sondern wo meinetwegen in romanhafter Form von einem Alltagsleben die Rede ist, worin ich mein eigenes Alltagsleben vielleicht ein Stück weit erkennen kann. Durch das Buch werden meine Fantasien angeregt. Durch das Buch werde ich vielleicht auf Sehnsüchte aufmerksam, die unerfüllt geblieben sind, aber die ich aufgrund der Lektüre des Buches plötzlich wieder in mir spüre. Vielleicht werden meine Augen feucht beim Lesen, weil irgendetwas angesprochen wird. Oder mein Herz fängt an zu klopfen. Auf irgendeiner Ebene merke ich es vielleicht. Oder ich werde ganz aufgeregt, und ich kann das Buch nicht aus der Hand legen. Also irgendetwas ist da, was mich packt und was mich auf einer Ebene packt, die also was mit meinem Verhältnis meinem wirklichen Leben zu tun hat und was nur entstehen konnte, weil dieser Abstand hergestellt worden ist und dieser Zwischenraum entstanden ist. Und weil jetzt etwas stattfindet, was Winnicott als Spiel bezeichnet, als Urform von Kulturen. Meine Fantasie begegnet, vermittelt über das Medium und angeregt durch das Medium und den Raum, den die Lektüre mir eröffnet, meiner Alltagsrealität. Ich leugne nicht meine Alltagsrealität. Es geht also hier jetzt nicht darum, die Alltagsrealität lediglich nur zu vergessen, sondern ich trete über das Medium vermittelt tatsächlich in eine neue Beziehung zu meiner Alltagswelt und entwickle vielleicht auch neue Ideen, neue Vorstellungen davon, wie ich eigentlich leben will und leben möchte. Und wenn ich die Hoffnung haben kann, aufgrund dessen, was ich bisher in meinem Leben erfahren habe, dass das tatsächlich vielleicht auch ein Stück weit geht, was da an Neuem bei mir entsteht, dann verändert sich dadurch möglicherweise mein Leben. Gleichzeitig hat hier eine Unterbrechung stattgefunden. Also dieses Heraustreten aus meinem Alltagsleben bedeutet auch zeitlich eine Unterbrechung. Es bedeutet nicht nur sozusagen räumlicher Abstand im metaphorischen Sinne, sondern es bedeutet auch eine zeitliche Unterbrechung des Prozesses, den ich vielleicht nachher wieder aufnehme. Aber ich trete erstmal sozusagen aus diesem Gang der Dinge heraus und tue etwas anderes. Insofern wird also mein Alltagsleben unterbrochen und Medien unterbrechen in dem Sinne den Gang der Dinge, in denen ich sonst eingebunden bin. Auf einer gesellschaftlichen, institutionellen Ebene können wir auch die Schule als ein Medium betrachten. Was tut die Schule? Die Schule nimmt Kinder aus ihrem Alltagsleben heraus. Sie schafft also einen Abstand zwischen den Kindern und ihrem normalen familiären Alltagsleben, dem Leben auf der Straße und so weiter mit den anderen. Es entsteht ein neuer Raum, der schulische Raum, der so eine Art von Zwischenraum ist. In diesem Zwischenraum sollen Kinder sich natürlich mit der Welt beschäftigen, denn angeblich lernt man ja in der Schule nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Also dieser Bezug zum Leben ist ja durchaus weiterhin oder soll weiterhin da sein. Und gerade in dem Distanznehmen, das die Schule ermöglicht, auch erzwingt, liegt sozusagen das befruchtende Moment, auf das gesetzt wird, seit es Schule gibt. Nämlich, dass in diesem Abstand eine Art und Weise der Auseinandersetzung mit der Welt möglich ist, die Menschen dann anschließend befähigt, auf eine andere Weise, als wenn sie nicht in die Schule gegangen wären, Teil dieser Welt wieder zu werden. Nämlich auf eine Weise, die dem entspricht, was diese Gesellschaft braucht von ihren Mitgliedern. Und die moderne Gesellschaft braucht eben kreative Menschen, Menschen, die wissen, was sie tun, die für das, was sie tun, selbst einstehen können, die selber Ideen entwickeln können und die nicht, denen man nicht von morgens bis abends sozusagen sagen muss, von der Kanzel oder von sonst woher, was ihre Aufgabe ist und was sie als nächstes zu tun haben, oder die ihr Leben lang in einer bestimmten Routine stecken, so dass man es ihnen zwar nicht mehr sagen muss, aber es dennoch sozusagen ein festes Korsett ist, in dem sie sich befinden. Das hat funktioniert in vormodernen Verhältnissen, wo die Menschen sehr stark eben in solche Routinen eingebunden waren, und wo das, was sie zu tun hatten, ihnen als von einer höheren Instanz vormittelt wurde, so dass sie im Wesentlichen eigentlich nur dem zu gehorchen hatten, was ihres Standes als ihrem Stand angemessen ihnen vorgegeben worden ist. In der Moderne sieht das anders aus. Die Moderne braucht also kreative Menschen. Das war vielleicht nicht von Anfang an für alle Gesellschaftsmitglieder so deutlich, aber im Laufe eben der Entwicklung der modernen Gesellschaften wurde und wird dies immer deutlicher und wird immer noch deutlicher werden, dass diese Gesellschaften die Kreativität ihrer Mitglieder brauchen. Und das ist eben nur möglich, wenn die Kinder nicht einfach nur in den Alltagsgang der Dinge einbezogen sind und halt dabei nebenher zu funktionieren lernen, sondern wenn sie auf Abstand gehen können. Und dies eben für eine nicht unbeträchtliche Zeit. Diese Zeit hat sich tendenziell über die 200 Jahre, wo wir jetzt also ein für alle obligatorisches Bildungswesen in Europa haben, immer weiter ausgedehnt. Die durchschnittlichen Zeiten, in die Menschen in Bildungsinstitutionen verbringen, bevor sie dann wieder mehr oder weniger funktionierender Teil der Gesellschaft werden. Das drückt aus, dass also diese Zwischenzeit eine ganz wichtige geworden ist und der Raum, in dem man sich in dieser Zwischenzeit aufhält. Ein Zwischenraum, dessen wesentliches Merkmal der Abstand ist, die Trennung ist und eine Art von Verbindung ist, die aus der Trennung heraus dann eben die Potenzialität der Subjekte, ihre Kreativität erschließt und die Potenzialität von Welt, nämlich die in der Welt angelegten Möglichkeiten zu einer anderen Zukunft entbirgt. Das Medien unterbrechen, lässt sich insofern also an der Errungenschaft der zentralen pädagogischen Errungenschaft der Moderne, nämlich der Schule, ganz gut demonstrieren. Ob die Schule dann tatsächlich, so wie sie ist, diese gesellschaftliche Funktion immer optimal erfüllt, ist sicherlich noch eine andere Frage. Ob sie wirklich eine Institution ist, die insbesondere die Kreativität der Kinder und Jugendlichen entfaltet, das mag man auch mit gewisser Berechtigung schon mal in Zweifel ziehen. Aber dass dies ihre gesellschaftliche Funktion eigentlich ist, ihre zentrale gesellschaftliche Funktion ist, das gehört eigentlich zum modernen Selbstverständnis von Gesellschaften und ihrem Bildungssystem. So, das war es, was ich zu Vermittlung sagen wollte. Die verschiedenen Dimensionen von Vermittlung habe ich versucht darzustellen. Alles das vereinigt sich sozusagen in dem, was Medien zu leisten haben. Ich hoffe, dass damit auch deutlich geworden ist, dass Medien also eine ganz, ganz zentrale Funktion haben, dass man sich eigentlich ein menschliches Leben ohne Medien, in einem sehr weiten Verständnis natürlich, wenn ich Vorstellungsbilder des kleinen Kindes, von seiner Mutter auch als Medium bezeichne etwa, dass Medien überhaupt zur menschlichen Lebensform dazugehören und ohne Medien eigentlich eine menschliche Lebensform gar nicht vorstellbar ist. Ich komme jetzt zu dieser Unterscheidung zwischen dem Pluralgebrauch, den wir machen, wenn wir von den Medien sprechen, und dem Singulargebrauch, wenn wir von dem Medium sprechen. Sie kennen das alle so aus dem Alltag, wenn mal davon die Rede ist, dass die Medien etwas Bestimmtes tun und auf der anderen Seite auch schon mal davon die Rede ist, dass das Fernsehen die und die Wirkung auf die Menschen hat, wo man also von einem bestimmten Medium in diesem Falle im Singular gesprochen wird. Es wird manchmal von einzelnen Sendungen gesprochen. Hast du die und die Sendung gesehen? Hast du die letzten drei Folgen von Desperate Housewives gesehen, beispielsweise? Okay, da spreche ich von bestimmten Medien, einzelnen Fernsehsendungen. Oder im anderen Falle spricht man eben von dem Medium Fernsehen schlechthin. Dieser unterschiedliche Wortgebrauch ist nicht ganz unerheblich. Und es lohnt sich, dem ein paar Gedanken noch zu widmen. Wenn wir von Medien im Singular sprechen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, warum wir das tun und was wir damit meinen, wenn wir das tun, worauf wir abzielen, wenn wir das tun. Das erste ist, dass wir beispielsweise von dem Fernsehen sprechen oder von dem Buch oder von dem Computer, um sozusagen den Begriff als Sammelbegriff zu gebrauchen für alles das, was es an Computern, an Fernsehsendungen oder eben, was hatte ich noch, Film, Buch, ja, an Büchern gibt. Das Buch bezeichnet dann sozusagen die Gesamtheit aller Bücher, die es gibt, die es je gegeben hat und je geben wird. Sammelbegriff für all diese vielen Bücher. Ist hier eine Möglichkeit. Und so wird es auch oft verwendet. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir es als Gattungsbegriff gebrauchen. Das ist nicht ganz dasselbe. Wenn wir es als Gattungsbegriff gebrauchen, dann wollen wir etwas hervorheben, was alle diese vielen Bücher, diese vielen Computer oder diese vielen Fernsehsendungen als Formen dieses einen Mediums verbindet oder gemeinsam auszeichnet. Alle Fernsehsendungen haben eben, weil sie Fernsehsendungen sind, etwas Gemeinsames, gemeinsame Merkmale, und diese gemeinsamen Merkmale, die werden im Gattungsbegriff des Fernsehens festgehalten. Dann meine ich nicht nur eben die Gesamtheit aller Fernsehsendungen, sondern dann will ich die Aufmerksamkeit lenken auf das, was gerade Fernsehen im Unterschied zu anderen Medien ausmacht, im Unterschied zum Film, im Unterschied zum Buch, zum Computer und so weiter und so fort. Dann geht es mir also um einen Gattungsbegriff. Das meint Gattungsbegriff. Da will ich etwas Wesentliches hervorheben, was genau diesen Typ Medium ausmacht. Und zum Dritten gibt es einen Gebrauch des Singulars, der noch einen etwas anderen Akzent setzt. Wenn ich etwa davon spreche, dass David Lynch nochmal als Regisseur das Medium Film neu definiert hat. Dann heißt das nicht, dass es jetzt eben, weil der David Lynch, was weiß ich, 8 Filme gedreht hat, eben 8 Filme gibt von David Lynch, die Teil des Sammelbegriffs sind. Und insofern natürlich auch das, was alles unter diesen Sammelbegriff fällt, schon verändern. Dazu gehören halt jetzt auch David Lynch-Filme. Dann ist damit auch nicht gemeint, dass er neue Eigenschaften des Medium-Films entdeckt hat oder geprägt hat, hervorgebracht hat. Also im Sinne des Gattungsbegriffs, unser Vorstellung von dem, was Film ausmacht, als Gattungsbegriff erweitert hat, obwohl es damit schon zu tun hat, sondern heißt dies vor allen Dingen auch, dass er Möglichkeiten entdeckt hat, wahrgenommen hat, die dieses Medium durchaus schon bot, die nur sonst niemand bisher wahrgenommen hat. Er hat sozusagen eine Entdeckung gemacht oder etwas aufgegriffen, etwas realisiert, sozusagen aus seiner Potentialität, aus der Potentialität des Mediums Film in die Aktualität gehoben und damit als Potentialität überhaupt erst entdeckt, worauf sich jetzt andere beziehen können. David Lynch hat uns vorgemacht, wie man das Medium Film nutzen kann. Oder beim Internet gibt es auf einmal völlig neue Formen, die das Internet immer schon bereitgestellt hat, vielleicht, aber noch keiner hatte sie entdeckt. Und irgendjemand entdeckt auf einmal, dass das Medium Internet Möglichkeiten geboten hatte, die nur keiner gesehen hatte bisher. Aber jetzt werden sie gesehen, werden sie wahrgenommen und werden realisiert. Und so gesehen ist sozusagen das Medium und jedes dieser Medien auch immer noch so etwas wie ein Entdeckungsfeld. Eine Gegend, in der es noch etwas zu finden und zu entdecken gibt. Das hat mit der Potentialität zu tun, von der vorher die Rede war, dass da war die Rede von der Potentialität der Welt, die über das Medium erfasst werden kann oder im Medium zum Ausdruck gebracht werden kann. Aber das Medium selbst ist ja paradoxerweise selbst auch ein Stück Realität. Das heißt, indem wir das Medium nutzen, wird auch ein Stück Realität in Anspruch genommen. Also das Medium steht nicht nur zwischen uns und Realität, sondern es ist selbst auch ein Teil von Realität, paradoxerweise. Und in der Nutzung des Mediums werden nicht nur oder können nicht nur neue Blicke auf die Wirklichkeit eröffnet werden, sondern auch neue Wahrnehmungsmöglichkeiten für das, was das Medium uns ermöglicht, entdeckt werden. Das heißt, wenn wir uns einen David Lynch-Film angucken, dann kann das zum einen bedeuten, dass wir ihn als symbolische Repräsentation von Wirklichkeit sehen. Und natürlich darin auch das subjektive Moment dieses Filmemachers David Lynch mitsehen. Also wir sehen einen Film von David Lynch nie natürlich in der Weise, dass David Lynch uns einfach nur einen Blick auf Wirklichkeit eröffnet, sondern wir sehen ihn immer auch als einen Film von David Lynch. Auch wenn wir den Namen vielleicht noch nie gehört haben und insofern diesen Regisseur, von diesem Regisseur keine Vorstellung haben, aber wir sehen einen Film, in dem eben dieser Regisseur auch präsent ist und nicht nur das, was er zeigt, sondern er zeigt sich selbst auch in diesem Film. Sondern jetzt kommt noch ein drittes eben hinzu und das ist das, was ich vorhin eben angesprochen habe, wenn jemand sagt, David Lynch hat uns also das Medium Film sozusagen ganz neu erfahren lassen. Es wird eben auch ein neuer Blick auf das Medium und auf die Möglichkeiten des Mediums damit eröffnet. Das Medium zeigt uns sozusagen Möglichkeiten seiner selbst. Und hier tritt jetzt, sagen wir mal, das Medium, das wir im Plural gebrauchen, nämlich dieser bestimmte Film von David Lynch, der einer von vielen anderen Filmen ist. Insofern ist er ein Medium im Sinne der vielen Medien. Erlaubt uns ein Verhältnis zu dem Medium Film im Sinne der Bezeichnung eines Möglichkeitsraums. Das wären also die drei unterschiedlichen Möglichkeiten, warum wir von dem Medium sprechen und insbesondere das dritte, die Bezeichnung, also vom Medium zu sprechen im Singular als Bezeichnung eines Möglichkeitsraums ist natürlich für die Pädagogik von ganz besonderer Bedeutung, weil das bedeutet unter anderem, dass dann, wenn wir von den neuen Medien sprechen, die neuen Medien auf der einen Seite verstanden werden könnten, und das wäre ein etwas plattes Verständnis davon, dass es sozusagen die jeweils aktuellen Medien sind. Also was haben wir gerade aktuell auf dem Markt an Angeboten? Das sind dann halt die neuesten Medien. Das ist sozusagen der jeweilige Stand der Technik, der die neuen Medien bezeichnen würde. Wenn wir aber das neue Medium und nicht die neuen Medien, sondern das neue Medium in den Blick nehmen, dann wäre das zum einen die Frage, was ist damit als Gattungsbegriff denn eigentlich gemeint? Dann können wir vielleicht sagen, okay, das sind etwa die interaktiven Möglichkeiten, die neue Medien uns bieten. Das ist charakteristisch dafür. Das ist die Vernetzung der neuen Medien. Auch das ist charakteristisch. Das ist das hier der Gegenstand digital aufbereitet wird und zu einer von daher beliebigen Repräsentanz, also Wahrnehmungsform gebracht werden kann. Das ist charakteristisch. Das ist alles auf der Ebene des Gattungsbegriffs zunächst mal. Wenn wir aber auf die Ebene des Möglichkeitsraums gehen, dann stellt sich die Frage, und was liegt darin denn eigentlich an Potenzial für die Pädagogik? Was lässt sich da jetzt entdecken an neuen pädagogischen Möglichkeiten in diesem neuen Medium? Und die Entdeckung und Entfaltung dieser Möglichkeiten ist sozusagen ein unabschließbarer Prozess. Es können immer wieder neue Möglichkeiten entdeckt werden, weil eben gerade dieses neue Medium eben auch ein ständig neue Formen entwickelndes, hervorbringendes Medium ist. Und also die Entdeckung dieser neuen Möglichkeiten bedarf natürlich immer sozusagen der Fantasie auf der Seite des Subjektes, aber eben auch der objektiven Möglichkeit, der objektiven Potenzialität auf der Seite des Gegenstandes, hier eben des Mediums. Und das Medium im Singular als Möglichkeitsraum wahrzunehmen, das ist eben aus pädagogischer Sicht im Hinblick auf das, was man denn da noch alles machen kann mit dem neuen Medium im Felde der Pädagogik von besonderem Interesse. Das bezieht sich nicht nur darauf, dass Pädagogen mit den neuen Medien etwas machen können, etwas immer wieder Neues und anderes machen können und insofern die Pädagogik weiterentwickeln, sondern es bezieht sich auch darauf oder kann sich auch darauf beziehen, dass eben die neuen Medien auch den Kindern und Jugendlichen in ihrem Bildungsprozess als Möglichkeitsraum zur Verfügung gestellt werden, dass in dem Sinne das Medium selbst zum Anlass für Bildungsprozesse wird und zum Ort für Bildungsprozesse wird, als Kinder und Jugendliche im Experimentieren mit den neuen Medien oder mit dem neuen, im Felde des neuen Mediums, ihre eigenen Potenziale entdecken, ausprobieren können und weiterentwickeln können. Ja, damit komme ich dann auch zum letzten Abschnitt. Medientechnik. Ist eigentlich die Medientechnik schon, sind Medientechniken eigentlich wirklich Medien? Also oft wird so gesprochen. Die Wandtafel wird auch als Medium bezeichnet. Der Overhead-Projektor, Laptop, Beamer und so weiter. Das sind alles zunächst mal Geräte. Geräte oder Werkzeuge. Genau genommen handelt es sich hierbei um Medientechnik und damit meine ich eine Technik zur Produktion und Präsentation von Medien. Also ich kann mit Hilfe der Wandtafel ein Medium erzeugen. Nämlich eine Tafelanschrift. Die Tafelanschrift wäre dann das Medium. Die Wandtafel ist so gesehen noch nicht das Medium, weil da ist nichts symbolisiert. Solange nichts draufsteht, ist auch nichts symbolisiert. Solange nichts draufsteht, sind die verschiedenen Funktionen der Medien, die ich mit dem Begriff der Vermittlung bezeichnet habe, nicht realisiert. Insofern ist also Medientechnik nicht Medium, in dem Sinne, dass es die Gesamtheit aller Tafelanschriften bezeichnet. Es ist nicht Medium in dem Sinne, dass es den Gattungsbegriff bezeichnet, nämlich die Eigenschaften zusammenfasst, die Tafelanschriften haben. Da kommt nämlich mehr dazu als nur die Wandtafel. Es ist aber Teil des medialen Ermöglichungsraums. Also indem ich die Wandtafel habe, und insofern war die Wandtafel eine wichtige pädagogische Entdeckung, obwohl sie nur Technik ist. Ist die Möglichkeit eben Medien hervorzubringen oder Medien zu erzeugen, die ohne diese Technik nicht hätten erzeugt werden können, gegeben. Das gilt für den Buchdruck, der ja auch zunächst mal nur eine Technik ist, aber damit ist auf einmal ein Möglichkeitsraum eröffnet, in dem Bücher zum Massenmedium werden können. Das war ohne den Buchdruck nicht möglich. Insofern stellt der Buchdruck, also Teil des medialen Ermöglichungsraums, dar. Er reicht nicht aus, weil nur die Druckerpresse alleine sorgt nicht dafür, dass das Buch zum Massenmedium wird. Dazu muss mehr gegeben sein. Wir müssen ein funktionierendes Verlagswesen haben, wir brauchen Bibliotheken, wir brauchen ein Vertriebswesen, wir brauchen vor allen Dingen eben eine Gesellschaft, in der das Lesen zum Teil der Kultur werden kann, entweder schon ist oder werden kann. Nur dann kann die Druckerpresse tatsächlich in dem Sinne Teil des medialen Ermöglichungsraums des Mediums Buch werden. Und das Gleiche gilt auch für die neuen Technologien. Ich hatte eben schon gesagt, neue Medien, wir verstehen oft darunter erstmal unter den neuen Medien, dass das die neue Medientechnik ist, ne? Also da ist dann die Rede von Laptops, von Beamern, von Präsentationsprogrammen und so weiter. Also die neuen Techniken werden genannt, wenn von den neuen Medien die Rede ist. Das Problem ist, was war denn eigentlich 1980 neu, was ist heute neu und was wird 2030 neu sein? Müssen wir nicht, wenn wir sozusagen die jeweils aktuellen neuen Medien als neue Medien bezeichnen wollten, ständig neu bestimmen, was die neuen Medien sind? Denn die neuen Medien von heute sind in 10 Jahren die alten Medien. Interessanterweise wird aber seit ungefähr jetzt 25 Jahren immer wieder in derselben Weise von den neuen Medien gesprochen und es wird eben eine bestimmte Technologie damit gemeint. nämlich die Computer- und Netzwerktechnologie, wobei am Anfang eigentlich eher nur die Computertechnologie, Netzwerktechnologie ist in den 90er Jahren dazugekommen. Und es gibt sozusagen drei Eigenschaften, drei wesentliche Eigenschaften, die den neuen Medien zugeschrieben werden, was jetzt die Ebene des Gattungsbegriffs betrifft, aber die haben dann eben auch was mit der Ermöglichungs damit zu tun, dass neue Medien auch etwas eine Ermöglichungs sozusagen Dimension haben, also als das neue Medium im Sinne der Beschreibung eines Möglichkeitsraums bezeichnet werden können. Das ist die Interaktivität, die Multimedialität und die Vernetzung. Ich glaube, die Zeit ist so weit fortgeschritten, dass wir das jetzt, weil das doch noch ein bisschen Zeit braucht, heute nicht mehr zu Ende führen können. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle für heute Schluss. Ich führe das dann in der nächsten Woche erst nochmal zu Ende, bevor wir dann zum Thema, das eigentlich für die nächste Woche vorgesehen ist, übergehen. Aber ich sehe schon, ich würde Sie sonst heute hier noch zu lange festhalten. Wir sind schon 5 Minuten über die Zeit. Bitte um Vergebung, soll nicht wieder vorkommen in diesem Semester. Okay, machen wir nächste Woche weiter. Tschüss.